Hallo, ich bin der Tobi.
Ich bin die Helga.
Und
das ist unser Podcast.
Willkommen zurück bei einer neuen Folge Traveling Family mit Tobi, Helga und der Kleine ist heute dabei. Der ist nämlich gerade aufgewacht. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir beginnen jetzt die Folgen immer mit, was nervt uns. Tobi, was nervt dich?
Zusammenräumen.
Weil, also das Ding ist, wir müssten nicht so viel zusammenräumen, wenn wir einfach von Anfang an ordentlicher wären. Aber das sind wir nicht. Ich versuch's. Wenn man immer gleich das wegräumt, seinen Dreck, zum Beispiel die Zahnbürste.
Ich bin so, ich kriege manchmal einen Rappel und räume 3 Tage zusammen. Und dann denke ich mir wieder,
und dann scheißt wieder 3 Monate drauf.
Und lasse 3 Tage wieder liegen und denke mir, am Wochenende nehme ich mir dann die Zeit und mache es dann. Aber wenn es dann schön zusammengekommen ist, zum Beispiel bevor ein Besuch kommt, bin ich immer sehr hagelig, dass alles gut ausschaut. Und dann denke ich mir aber immer, nachdem die gegangen sind, eigentlich war das, es ist komplett sinnlos, weil.
Aber ich will ja auch die Kinder ordentlich da leben. Sind
und eine Party, also Halloween-Party, habe ich fast die Krise gekriegt. Da habe ich mir gedacht, das machen wir eigentlich nicht mehr. Da war die Putzfrau vorher da, es war urschön. Und dann am Abend hat es ausgeschaut wie im Schweinestall.
Ich finde, umso älter sie werden, jetzt gerade finde ich es. Also die betreten einen Raum und das
ist in 5 Minuten zerstört quasi. Das Essen am Boden und also ich bin einiges schon gekommen, aber da habe ich mir gedacht, boah.
Mich stört
das. Ich verstehe, warum Leute keine Kinderpartys daheim machen.
Ja, generell Partys, was mich immer so stört. Man macht sich voll die Mühe mit dem Essen und so und ich bin besonders heikel, wenn es Essen ist, das ich selbst anbaut habe und gepflanzt habe, gepflegt habe, geerntet habe und dann machen die Leute 2 Bissen und lassen es über oder die Kinder machen 2 Bissen und die Eltern lassen es dann über und weil wenn unsere Kinder was essen und überlassen, dann esse ich es immer auf, weil ich mir denke, ja, ist ja urschad drum und denen ist das komplett wurscht und ja, das finde ich halt dann so schlimm, das tut mir dann so weh, weil ich esse es halt dann nicht von fremden Kindern und ich haue es dann weg und denke mir so, boah, das habe ich selbst anpflanzt und ja.
Das ist halt der Krux auch, vor allem wenn du kochst oder bäckst oder sowas machst und dir viel Mühe gibst und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, cool und nehmen ein bisschen und fertig, ja, aber
es ist ja okay, wenn sie nicht viel essen, nicht aber...
so, wie du dir das erwartest, weil...
Nein, das müssen sie ja nicht. Um das geht es mir nicht, dass sie es essen oder schätzen. Es geht mir darum, dass sie es quasi verschwenden, weil sie es überlassen auf ihrem Teller und ich esse halt nicht von fremden Tellern. Dann sollen sie sich halt nur wenig nehmen und es nicht essen, dann esse ich es selbst.
Das ist ein anderes Thema, weil es gibt Leute, die lassen einfach Sachen über.
Aber wenn es mein eigenes ist, was ich anbaut habe oder kocht habe oder so, dann finde ich es halt noch schlimmer, als wenn es irgendein fremdes Essen ist. Okay, wow, es gibt so einen Sturm bei uns. Hat gerade irgendwas rumgeschmissen. Mich nervt aus gegebenem Anlass, dass an Wohnungstüren keine Namen mehr stehen, sondern nur Nummern.
Manchmal gibt es, also ich muss sagen, sogar bei uns hängt draußen eine Nummer, die ist aber sehr dunkel und die meisten sehen sie. Das heißt, die meisten finden unser Haus eigentlich nicht. Es steht weder ein Name bei der Klingel, noch kann man die Nummer gescheit lesen.
Name habe ich mal reingeschrieben, bei der Haustür.
Außen?
Na, außen nicht. Nein. Aber die Nummer sieht man.
Ja, im Dunkeln fahren die meisten vorbei.
Ja gut, das ist bei jedem Haus so, dass die Lunge... Wir können
es beleuchten. Es gibt nur noch Codes, Top 1 ja. Bis Top 99.
Und ich wollte nämlich das letzte Mal mich mit Freunden, also ihnen was bringen. Und dann war mein Akku leer und ich hatte das andere Auto, da war kein Ladekabel. Im Endeffekt habe ich heimfahren müssen, nochmal das Handy aufladen, weil ich bin vor der Wohnung gestanden und konnte einfach nicht anläuten, weil ich das Top nicht wusste und kein Name steht.
Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Also entweder
es ist doch Datenschutz.
Wirklich?
Ja. Ich habe gefragt. Ich habe nämlich gesagt, es ist urschlimm, wieso habt ihr keinen Namen? Warum hat keiner mehr Namen? Und sie so, ja, wegen Datenschutz.
Ich dachte, sie sind zu faul.
Nein. Ja, das habe ich mir am Anfang auch gedacht, weil das hat ja irgendwie so, es ist ja seit ein paar Jahren so, dass halt manche Leute haben den Namen noch und manche nicht. Hm. Ich glaube, wenn du willst, kannst du schon den Namen unten hinschreiben.
Ich glaube, wenn sie neu bauen, dann fragen sie sich vielleicht und vielleicht checken sie die meisten gar nicht oder sagen nein.
Ja.
Das Ding, das unterschreiben, oder? Ich finde, noch viel schlimmer finde ich die neuen Klingeln. Vor allem bei den Wohnungskomplexen, weil du hast jetzt quasi ein Bildschirm oder so, teilweise, mit Nummernfeldern. Und du musst dann das richtige Top noch irgendwie eintipseln und dann checken, wie man läutet und so.
Ja, voll. Das finde ich auch ganz schrecklich.
Also da bin ich schon ein paar, letztens bin ich umgesiedelt mit meiner ersten Freundin und die ihre Mama war dabei und sie ist gestanden vor der Klingel und hat gesagt, sie weiß überhaupt nicht, was sie da jetzt machen muss. Und sie hat nicht mal die Klingel gefunden. Also das ist dann so ein Bildschirm, da muss man das checken, dass da ist die, also es gibt keine Knöpfe mehr oder so.
Ja, das ist auch.
Weil es halt so viele Wohnungen, da waren in einem Haushalt irgendwie 100 Wohnungen. Ja. Ist eh klar, die machen nicht 100 Knöpfe. Die müssen halt so ein System machen, dass du das quasi eintippst, die richtige Nummer, und auf Klingeln drückst. Weil es einfach so viele Parteien sind.
Ja, aber oft trotzdem, weiß ich dann nicht, ob ich dann noch ein Kreuzi davor machen muss oder irgend sowas.
Gibt's auch oft Raute oder solche Geschichten. Ja.
Schrecklich. Okay. Und dann beginnen wir mit dem Thema, oder? Oder nervt dich noch was? Aber ich glaube, wir müssen immer nur bei einem bleiben, weil sonst
wird es zu lang.
Und zwar, das wollte ich noch erzählen, das nervt mich nicht, sondern ich habe mir die letzten zwei Folgen beim Bearbeiten nochmal angehört. Und es hat sich einfach in 4 Monaten so viel getan, weil vor der Geburt haben wir noch so, ja, wie wird die Geburt und vielleicht haben wir eine natürliche und vielleicht machen wir irgendwann mal ein Schrägdach und das und das. Und ich habe meinen Agenturverlag da, also meinen Agenturvertrag da gerade unterschrieben und jetzt habe ich einfach schon einen Verlag. Und das Dach kriegen wir in den nächsten Tagen und
ja, letztens gesagt, wir haben halt extrem viel gemacht eigentlich in diesem Jahr.
Ja, dafür haben wir halt davor nie was gemacht.
Meine Familie ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir sollen jetzt nicht mehr so viel machen, weil sie das Gefühl haben, es ist schon zu viel für uns.
Andere bauen ein Haus und wir bauen ein paar Sachen um und sie kriegen
eine Krise. Naja, aber es ist einfach viel auf einmal, finde ich. Also es war schon...
Ja, aber wir mussten dafür nicht viel machen.
Wir Besuch hatten und Kinder da und Riesenbaustelle und alles gleichzeitig in der Woche. Ich dachte, also irgendwo gibt es schon auch eine Grenze.
Ja.
Zeitlich, finde ich. Also,
ja, aber es ist ja nicht so, dass wir gearbeitet haben.
Nein, aber es ist belastend, wenn du drei Wochen Baustelle hast und kannst die Küche nicht betreten und alles verstaubt und das.
Ja, das war schon zart.
Wenn es fertig ist, ist es geil, aber weißt du.
Ja, jetzt ist es echt richtig nice, muss man schon sagen. Ihr habt das vielleicht eh schon in den Stories gesehen. Ich muss da noch ein Video machen. Irgendwie finde ich kein Video von davor. Ich dachte mir, ich habe ein Video von davor, aber scheinbar habe ich nur eins von der Baustelle. Ja, und das heutige Thema ist die Geburt, die zweite Geburt, also die Geburt vom kleinen Mann. Und zwar war es keine natürliche oder vaginale Geburt, sondern es war wieder leider eine Bauchgeburt. Ich glaube, kurz nach der Podcast-Folge hatten wir dann nämlich die nächste Untersuchung, die haben uns angerufen, ob wir am nächsten Tag reinkommen können, oder? Oder nein, das war dann schon die letzte Untersuchung. Wir hatten noch eine davor.
Und einen Termin, da haben wir
mit dem Arzt
ganz nett geredet und er hat uns dann quasi nochmal Pro und Contra irgendwie aufgelistet und seine Einschätzung und hat gemeint, man muss sich jetzt nicht stressen, aber nach den Fakten, die er jetzt so hat und sieht, würde er eher nicht machen, aber er hat nicht gesagt, dass wir es nicht machen, sondern gesagt, wir sollen jetzt noch ein paar Tage warten und dann nochmal reinkommen und sich das nochmal anschauen.
Das war eigentlich wieder so aber eine geile Aktion.
Da haben wir dann irgendwie überlegt, ob er uns das jetzt versucht, glimpflich beizubringen, ja, oder? Weil ich habe dann erst checkt, dass das eigentlich so ein Riesenthema ist, vor allem.
Ja.
Vielleicht ist das mehr für die Frauen,
also,
ich habe das jetzt nicht so...
Von an, ja, für dich ist es wurscht, das kann ich mir schon vorstellen. Also von Anfang an, ich hatte noch eine Untersuchung und bei der Untersuchung ist rausgekommen, dass der Muttermund noch komplett unreif war und ich war dann schon über der 40. Woche und das Kind hat auch noch dazu Sternguckerlage gehabt, das heißt, es war mit der Nase außerhalb vom Becken zu meinem Bauchnabel schauend, das heißt, er hat gesagt, es kann sein, dass er mit dem Kopf gar nicht ins Becken reinrutschen kann. Und hat dann eben schon andeuten lassen, es wird wahrscheinlich ein Kaiserschnitt oder es wird nicht klappen, eine natürliche Geburt. Und hat dann aber gesagt, ja, überdenkt es nochmal. Er wollte, glaube ich, nur nicht, dass wir sagen, okay, nein, dann machen wir Kaiserschnitt. Und dann bereuen wir es, dass wir es so übereilt gemacht haben. Und darum hat er gesagt, ja, er gibt uns nochmal einen Termin, die Woche drauf oder so. Und dass wir dann nochmal schauen. Und dann haben sie uns aber angerufen, ein paar Tage später, ich weiß nicht mehr,
warum,
ob wir schon früher reinkommen können, weil an dem Termin haben sie gar nichts frei. Also er hat uns da eigentlich einen Termin gegeben, der gar nicht existiert. Und dann sind wir halt reingegangen und dann haben sie nochmal geschaut und dann haben sie sogar, dann war er sogar in der richtigen Lage. Das habe ich dann so, aber das haben sie dann irgendwie gar nicht mehr berücksichtigt. Es war einfach so, dass er schon drüber war und es waren einfach mehrere Faktoren. Also das erste war halt ein Notkaiserschnitt und nicht wegen Fehllage, sondern sie wussten halt den Grund nicht. Und wenn sie da den Grund, also wenn das halt nicht wegen Fehllage ist, dann ist das ein Grund, beim zweiten einen Kaiserschnitt zu machen. Und ich war über der 40. Woche. Das war halt auch ein Grund. Und der Muttermund war halt komplett unreif. Und dann haben sie halt gesagt, ja, also wollen sie jetzt... Sie haben dann in die Akte geschrieben, Patientin will jetzt doch einen Kaiserschnitt, wo ich mir so gedacht habe, das wird jetzt so hingestellt, als würde ich das jetzt unbedingt wollen und hätte es davor nicht wollen, obwohl wir halt immer das gemacht haben, was die Ärzte gesagt haben. Ich habe das Gefühl,
das ist ein ziemlich heikles Thema, auch ja, rechtlich. Weil
ja, das kann sein.
Sie dürfen dir nicht sagen, du musst anscheinend, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Weil sich dann manche aufregen, sie wollen doch anders oder natürlich, und sie können sie glaube ich, nicht vorschreiben, nicht, oder?
Ja.
Das kann
das
sein. Aber wie ist ich glaube,
wenn das Kinderleben gefährdet ist, können sie schon über dich drüber gehen.
Lustig, weil gestern habe ich irgendeine TV-Serie gesehen, oder die, war das nicht die da, wo du zugeschaut hast, wo sie dann gesagt haben, irgendwie einen Notfall reingeschoben und dann hat der Mann im Wisch unterschreiben müssen, dass sie
das jetzt holen. Ja, das war ja bei uns eh auch in Kneuburg, oder? Oder musstest du da nichts mehr? Da hatte ich es halt vorher schon unterschrieben. Genau, und bei der ersten war es ja so und auch bei der zweiten eigentlich, dass ich ja vorher schon unterschrieben habe, dass sie einen Kaiserschnitt machen können. Aber da habe ich ja auch noch beide Male zugesagt und das unterschrieben. Aber an sich ja,
eigentlich müsstest du ja alles
bevor das Kind stirbt, glaube ich, können sie dich zwingen, dass sie das Kind
jetzt. Du musst die Risiken ja quasi alle akzeptieren und so.
Ja. Ja, und dann haben sie irgendwie noch überlegt, wann, weil genau der Arzt hat uns ja einen Termin gegeben, weil er gesagt hat, ich brauche irgendwie Blutkonserven zur Absicherung und das geht dann nicht an einem Montag, weil sie müssen die zwei Tage vorher bestellen und das geht halt nicht. Genau. Und dann haben sie uns am Donnerstag nochmal, am Mittwoch haben sie angerufen, ob wir am Donnerstag kommen können, das weiß ich noch, weil da war ich gerade im Schwimmbad mit der Kleinen, da haben wir noch diese Fotos gemacht, also einen Tag vor der Geburt, oder ja, zwei Tage vor der Geburt. Und dann haben sie uns reingeholt und haben eben nochmal untersucht und haben dann gesagt, ja, sie würden es jetzt morgen holen. Und ich so, okay.
Naja, sie haben schon noch herum, weil Montag war ihnen zu spät oder Dienstag.
Ja, genau.
Also Dienstag hätten sie das machen müssen, weil die Konserven, das müssen sie irgendwie einschicken und bis sie es kriegen, das geht übers Wochenende nicht so schnell. Und Dienstag haben sie dann gesagt, die sind ja zu spät, weil sie wollen dich nicht so lange.
Ja.
Also da haben sie schon wieder Bedenken gehabt, dass sie jetzt 5 Tage zuwarten. Ne?
Ja, also ich muss sagen, wie der Arzt dann gesagt hat, ich weiß noch, da war ich drinnen, war ich noch ziemlich gefasst und dann sind wir rausgegangen und ich habe voll geweint.
Ja, das, da habe ich dann gemerkt, das war jetzt doch nicht so easy für dich. Ja.
Ja, aber ich muss sagen, mit diesem einen Weinen habe ich es auch abgeschlossen gehabt. Also da habe ich mir gedacht, okay, jetzt also war einmal der Druck raus und es ist halt einfach, es
klappt. Ich kann mir vorstellen, dass sich da andere Eltern ziemlich aufhören.
Ja, ich war... Ja, klar, wenn du das unbedingt willst.
Wenn die unbedingt natürlich wollen und dann
ja, also eine
kriegen die gesagt, es geht nicht.
Ja. Und ich muss
aber sagen... Aber können die dann echt darauf beharren und sagen, ich will jetzt natürlich, obwohl ich weiß, dass...
Naja, sie müssen Risiko. Halt beweisen, ja, ich glaube, beim Risiko können sie darauf beharren. Ich glaube wirklich, wenn du müsstest beweisen können, dass das Kind sonst sterben würde, dann darfst du es holen. Und solange das Kind einen guten Herzschlag hat, dürfen sie dich nicht zwingen. Nur weil es
ein Risiko hat, können die Eltern trotzdem sagen.
Ja, ja. Und für mich war es halt schon urzach, weil ich schon einmal eine vaginale Geburt wollte. Aber mir war es immer wichtiger, dass es den Kindern gut geht. Vor allem, ich war ja urnervös, seitdem das mit der Großen war und... Ich habe auch schon von, ich weiß, eine kenne ich persönlich, mit der, die kommt dir vielleicht eh auch mal in den Podcast. Die hatte halt so einen hohen Blasensprung. Und dann war die im Krankenhaus, einfach CTG schreiben und schauen, ob alles passt. Und während sie am CTG gegangen ist, hat sich das Kind die Nabelschnur abknickt. Und der Herzton war einfach weg. Und ich glaube, fast jeder hätte sich gedacht, ja, das Kind hat sich einfach bewegt und darum hat man am CTG keinen Herzschlag mehr. Und sie ist halt sofort aufgesprungen und hat eine Hebamme geholt. Und die haben einen absoluten Notkaiserschnitt gemacht mit T-Schnitt. Also den macht man normal nicht, weil das heißt, du kannst nur noch per Kaiserschnitt entbinden danach, weil das halt so ein spezieller Schnitt ist, wie du das aufmachst. Aber da war, also so viel Glück musst du haben, dass das Kind sich das abknickt, während du am CTG hängst und das mitkriegst. Und die haben das dann wirklich gerettet und es hat alles passt. Aber es passieren einfach, also man sagt ja auch, wenn du über 40 bist zum Beispiel, dann lassen sie dich ja gar nicht über die 38. Woche kommen, weil das Risiko, meine alte Ärztin hat mal gesagt, das Risiko ab der 38. Woche, dass das Kind im Mutterleib verstirbt, steigt ab der 38. Woche um 70%. Also das kann ich nicht belegen und habe auch keine Studien, das hat sie halt gesagt, aber auch Freunde, die schon älter sind, haben gesagt, die meisten Ärzte lassen dich gar nicht über die 38. Woche kommen. Und darum wollte ich dann auch nicht mehr zuwarten, weil ich mir gedacht habe, das riskieren wir jetzt nicht. Jetzt habe ich schon von so vielen Leuten gehört, auch die dann mit mir im Krankenhaus gelegen ist, wie er dann schon da war, die hat auch erzählt, sie hat zwei Freundinnen, die sie kurz vor der Geburt verloren haben. Und das riskiere ich nicht. Nur damit ich eine natürliche Geburt habe, dass ich mein Kind verliere.
Mich hat eigentlich schockiert, das war dann auch ein Thema, dass die keine Termine hatten.
Ja, aber für Notfälle müssen es immer.
Und dann war ja war's ja unsere Situation so, wir mussten am Freitag um 6 Uhr in der Früh da sein, sie haben dich angehängt, ja, also sich. Und dann haben wir 6-7 Stunden gewartet auf die OP und nicht gewusst wann, dann sind wir im Zimmer herumgelegen, haben ferngeschaut.
Genau, es war dann eben so, dass wir um 6 Uhr kommen mussten und sie haben gesagt, sie schieben uns ein, sie können aber nicht sagen wann. Also es kann sein, dass ich gleich um 8 die OP habe oder halt am Nachmittag. Und es war dann wirklich mittags. Ich habe damit gerechnet, dass ich wieder die Letzte bin, wie so oft bei OPs. Dann haben wir nochmal geschlafen, dann haben sie geschimpft, weil der Tobi hätte nicht im Krankenbett liegen dürfen. Wahrscheinlich, also vor allem haben sie ja geschimpft, weißt du noch? Und sie hat dann gesagt, ja, jetzt ist ja das Baby noch nicht da, dann ist es nicht so schlimm, aber an sich darf man das nicht, dass du bei mir im Bett liegst. Und dann ging es irgendwann los, haben gesagt, ja, also da haben wir noch zuerst Zugänge und Infusionen und dann ging es los und dann kam ich in den OP und dann bekommt man so eine Decke vorgehangen. Ich hätte eigentlich wollen, dass der Tobi filmt, aber der Tobi hat nicht mal hinschauen können. Ich hätte die ganze Zeit hingeschaut, mich hätte das so interessiert. Und Ich habe es nicht gesehen, weil ich diese Decke hatte und man ist ja dann wie, also so an, wie am Kreuz so angebunden, links ein Arm, rechts ein Arm gestreckt und der Körper. Und da, zuerst, genau, zuerst habe ich noch die Epidural, also keine Spinale, sondern, also kein Kreuzstich, sondern, jetzt weiß ich selber nicht mehr, wie es heißt, ein Kreuzstich ist nochmal eine Schicht weiter außen. Und bei der Spinalen, meine ich, gehen sie noch eine Schicht tiefer. Und das habe ich dann bekommen. Da habe ich zuerst, kriegt man so eine lokale Anästhesie, damit man den Stich nicht so spürt, dann ins, ganz in die Tiefe mit der dicken Nadel. Und er hat die Anästhesie gefühlt 10 Sekunden wirken lassen und hat dann, weil er gesagt hat, na, er will nicht das Hochschwangere so lang so gebückt sitzen, weil man muss, man sitzt dann so da an der, auf der,
oh, auf dem Tisch, typ,
oder? Ja, der lustige Anästhesist. Und dann musste ich mich so vorlehnen, damit er halt gut zwischen den Wirbeln reinkommt. Und er hat halt gemeint, er will halt nicht das Schwangere so lange so da sitzen, wo ich mir so denke, ja, wozu dann überhaupt die Lokale, wenn es eh keine, also in so kurzer Zeit kann die halt einfach nicht wirken. Und das war, er hat echt ziemlich weh dann die dicke Nadel dann rein. Also es ist halt, ich habe mich jetzt zweimal richtig zusammenzuckt und ich hasse das, weil eigentlich will ich nicht zucken und ich schaue immer, dass ich ganz ruhig sitze, wenn irgendwo Schläuche oder Nadeln reinkommen. Und da habe ich mich echt nicht beherrschen können und mich hat es zweimal so weggezuckt. Und dann hat das begonnen ganz, ich habe das nicht, ich hatte ja eigentlich schon mal eine, aber da habe ich das nicht so gespürt. Es ist zuerst, wird alles warm und dann beginnt es extrem zu kribbeln, wie wenn dir halt was einschläft, wie es ja halt quasi ist. Und bei mir war das da auch wirklich so, dass das bis in die drei äußeren Finger auf jeder Hand gegangen ist. Also ich habe dann kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, die waren auch taub und haben gekribbelt. Und ich habe dann die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mir sitzt jemand am Bauch, also so im Bereich vom Magen, da sitzt jemand oben, weil das so ein Druck war. Da haben sie, glaube ich, noch gar nicht geschnitten, habe ich schon dieses Gefühl gehabt und ich habe halt auch immer irgendwie Angst gekriegt, dass ich bald überall taub bin und nicht mehr atmen kann. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwer sitzt auf meinem Bauch und auf meinem Brustkorb und ich musste dagegen atmen und ich kann nicht atmen.
Herr Reda hat gesagt, man muss auf den Kreislauf aufpassen und hat dann immer was dazugeben, dass der Kreislauf nicht zusammenbricht.
Ja, ich habe das halt, mein Blutdruck ist halt abgesackt.
Blutdruck war immer so alles an der Grenze und ich habe das immer genau kontrolliert.
Was meinst du?
Und Puls gemessen und Blutdruck gemessen und dann ein paar Mal hat er, glaube ich, eh was dazugeben.
Ja.
Sie haben dann immer deswegen hast du das Gefühl gehabt, natürlich, du kriegst keine Luft mehr und so alles. Es wird alles einfach so müde.
Und es hat
stell mir halt ziemlich komisch vor, das Gefühl.
Ja, und es hat halt dann natürlich, wartest du, vergehen dann die Minuten wie Stunden und ich bin
schon
gefühlt,
lang. Also
das Ding ist, dass es auch, glaube ich, eine Anfängerin war, die Ärztin. Weil die hat mich am Vortag untersucht und wie sie mich am Vortag untersucht hat, da war sie ja schon, da hat sie einen Ultraschall begonnen, dann hat sie nicht gesprochen bei den Bildern, dann hat sie was anderes gemacht, dann habe ich gesagt, ja, sie wollten sich doch noch das und das am Ultraschall anschauen. Ah ja, genau, das wollte sie noch machen. Also so ureinfach jung, verpeilt. Und dann, wie sie gesagt hat, ja, sie operiert mich morgen mit dem Oberarzt, habe ich mir schon gedacht, Alter, bitte.
Ja, das war die Chefärztin, oder?
Nein, das war halt irgendeine Junge. Und
nein, aber die war zuständig zum Operieren. Also das war jetzt keine,
das war keine Studentin, das war schon eine Ärztin, aber die war halt noch nicht lange in dieser Position. Ja, das hat man halt gemerkt. Anfangsassistentin. Ja. Naja, sie hat ja mit.
Sie hat schon eine gewisse Verantwortung gehabt.
Ja, klar, aber sie hat auch neu unter Obhut des anderen operiert.
Ja,
der andere war der Chef und sie war halt. Ja. Und ich war halt zum Lernen da.
Das wäre irgendeine Krankenschwester, so wie du es erzählst.
Nein, aber also allein, wenn du wen hast, der zuschaut, was du magst, dann heißt das ja, dass du es nicht alleine darfst. Und das, ich glaube halt, darum hat es halt auch so lange gedauert. Und so natürlich, es dauert alles, länger. Der Helmut operiert 10-mal schneller, als ich operiere. Das ist einfach so.
Die OP, wenn ich selber nicht so lange dauert, diese Anästhesie hat ewig gedauert, da habe ich ja noch draußen warten müssen. Das hat fast eine Stunde gedauert, bis du fertig bist. Fast okay. Eine Stunde hat das gedauert. Ich habe mich umgezogen, da warst du schon drin, dann habe ich im Vorraum noch eine halbe Stunde gewartet. Sie haben gesagt, ja, es dauert noch. Noch warten, bis du fertig bist, hingelegt und bis das wirkt. Mhm.
Ja, es dauert
ziemlich lange. Die OP selber war dann schnell und das Zumachen war dann wieder ewig.
Aber ich finde halt auch diese Phase, wo ich schon gespürt habe, okay, obwohl es ist halt dann so komisch, weil man spürt ja alles, aber es tut halt nicht weh. Und du weißt nicht, schneiden sie jetzt schon oder waschen sie halt noch, weil sie natürlich das sehr voll oft waschen, bevor sie dann zum Schneiden beginnen. Und dann hat es aber so richtig rumpelt teilweise. Also die ziehen dann halt voll an der Bauchdecke rum und an den, das sind ja verschiedene Schichten der
Muskulatur. Der hat das doch eben erklärt, also der Anästhesist hat, oder war das der die ganze Zeit kommentiert hat, was sie machen, der hat immer drüber geschaut.
Ja,
und genau. Und gesagt, was ungefähr passiert.
Und es war halt dann einfach der Zeitpunkt, wo ich die Augen einfach nicht mehr offen halten konnte, weil ich mich so aufs Atmen konzentriert haben müssen und weil ich so einen Druck einfach gespürt habe. Also weil halt der Blutdruck so runter und dann fühlt man sich, finde ich, immer so, als würde man seinen Druck auf einem sein. Und dann, nach Ewigkeiten, hat er zum ersten Mal geschrien. Dann war er fast da. Und dann hat er gesagt, ist er jetzt da? Drin. Und dann haben sie voll gelacht und gesagt, nein, er ist noch drinnen, aber er schreit schon. Und die Sorge ist ja immer, dass Kinder nicht checken, dass sie auf der Welt sind bei einer Bauchgeburt, weil sie halt diesen Geburtsvorgang nicht haben. Aber er hat das, die Bauchdecke war offen und er war nicht, so, weil die, hallo!
Weil die zahlen die Kinder ja da auch so raus und drücken die ja richtig aus dem Bauch raus. Also es ist jetzt nicht so, dass man aufmacht, einen Loch aufmacht und man zieht den raus, sondern die müssen den ja quasi rausputschen.
Ja, aber das ist schon was anderes, als wenn du durch ein Becken durch musst.
Ja.
Und vor allem, wenn sie durchs Becken gehen, dann hat das ja seinen ganz genauen Ablauf. Also die drehen sich dann und dann gehen sie runter und dann tun sie den Kopf in eine gewisse Position und das wissen die Kinder aus irgendeinem Grund alles. Also wie sie den Kopf halten und wann sie den Kopf drehen und so, wenn alles klappt. Also das ist schon ein ganz schöner Vorgang, wie die da rauskommen, weil die können nicht einfach so durch das Becken durch. Und das ist halt alles nicht da.
Ich denke mal, ist das
bei... Und natürlich geht es viel schneller.
Warum schaffen die Tiere das alle?
Nein,
Hilfe?
Nein, stimmt ja nicht. Wie oft haben wir tote Fohlen und tote Tiere?
Ja, das weiß ich ja nicht. Bin ich Tierarzt?
Ja. Warum glaubst du denn, dass alle Tiere das schaffen?
Habe ich nicht gesagt, aber man hat immer das Gefühl, die schaffen, weiß ich nicht, ob sie es schaffen, aber die machen es zumindest auch ohne Hilfe.
Na, ist nicht so. Früher haben es die Leute auch ohne Hilfe gemacht, aber das Resultat ist, dass halt dann Mütter und Kinder einfach sterben. Und so ist auch bei den Tieren.
Ja, wie ist die Statistik so, dass das gleich ist?
Ja, bei den Rindern, die Statistik weiß ich nicht, aber frage mal, wie viele Bauern bei den Rindern mithelfen bei einer Geburt, weil das Kalb steckt. Und es gibt Hunderassen, so wie die französische Bulldogge, die kann gar nicht mehr entbinden alleine. Das ist immer schon ein geplanter Kaiserschnitt, weil die so verbaut sind.
Ja, und so die alleine das machen?
Ja, frag Mütter, die das alleine machen.
Nicht die Mütter, die Tiere.
Ja, wenn bei Menschen gibt es ja auch genug, die das alleine schaffen. Aber wenn es halt ein Problem gibt, dann stirbst du halt normalerweise. Oder das
Kind
stirbt.
Aber ganz alleine, also ohne dass irgendwer dabei ist.
Ja, die Schwester hat das dritte Kind auf der Straße gekriegt, weil sie es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft hat. Also die Gefahr, der Grund, warum die Hebamme da ist, ist, dass du keinen Riss kriegst, weil das Kind vielleicht mal zu schnell kommt. Und dass halt das Kind versorgt ist und du versorgt bist, weil halt die meisten Mütter früher im Wochenbett gestorben sind, weil irgendein Gefäß reißt oder irgendein Vorfall ist.
Also wir kriegen eigentlich viel mehr Kinder als die Natur.
Natürlich, wir wären auch viel älter als die Natur. Früher sind die Leute mit 30 gestorben, ohne Medizin.
Das heißt, die Tiere sind nicht leichter, sondern die sterben einfach.
Oder? Natürlich, ja, die sterben einfach. Ja. Und bei Pferden ist es so, die sterben, also wenn's, da hast du eine halbe Stunde und dann ist aus, dann ist das Fohlen tot, die sterben extrem schnell. Dann kommt halt ein totes Fohlen raus oder es steckt und die Stute stirbt. Aber ich bin auf dieses Thema schon so sensibel, weil ja das auch so bei Impfungen immer, na, aber in der Natur, ja, in der Natur verrecken einfach alle, Ende der Geschichte. Da liegst halt 3 Tage rum, bis du an einer toxischen Vergiftung stirbst und das Kind ist ja 3 Tage tot. Okay, zurück zum Thema. Er hat dann geschrien und war noch nicht da, weil er noch nicht draußen war, also er hat innen schon geschrien und dann haben sie nochmal rumgeruckelt und dann hat es nochmal ein bisschen gedauert und dann hat er nochmal geschrien. Und dann war er da und dann haben sie ihn erstmal weggebracht, oder?
Und aber die Kinderärztin war ja schon da, mit der ich vorhin schon geredet, und die hat ihn dann gekriegt oder genommen und halt unter diese Wärmelampe gelegt. Und dann ging es noch da um diesen Nabelschnurrest und putzt und so, und das hat dann schon alles passt eigentlich.
Und dann haben sie ihn eh schon gebracht und dann habe ich ihn gesehen.
Ja, du hast ihn ja die ganze Zeit noch gehabt. Genau, während sie zugemacht haben und das alles so lange dauert und dann haben sie immer, dann ist er da und runtergerutscht und hat eigentlich yes. Platz haben müssen in dieser Schürze und so. Das war eigentlich,
ja, ich hatte halt eben getraut. Nur den
Du hast aber Brustkorb. Keine Kraft gehabt. Und
na, ich konnte meine Arme.
Ich habe dich dann gestützt die ganze
Zeit. Ich durfte nur einen Arm verwenden, der andere Arm war noch angeschnallt. Sie haben mir dann einen Arm losgemacht, mit dem konnte ich dann halten. Und er hat sofort, wir haben ihn angelegt und er hat sofort gesucht nach der Brust, unser kleiner Specki, und wollte gleich was essen. Und dann ist er, wo war er dann, wie ich im Aufwachraum war, hast du ihn da gehalten? Oder war er da bei mir die ganze Zeit unter meinem Decke?
Ja.
Ah, war er eh bei mir. Schau, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, wir sind dann irgendwann ins Zimmer gekommen und dann war es draußen schon so ein bisschen dunkel und ich habe ihn gesehen und ich habe gedacht, oh, er schaut gar nicht aus wie wir. Er schaut irgendwie, er hat voll die große Nase und voll dunkle Haare und er schaut, und dann ja, hat mir das wurscht. Es ist ja eh egal, wie das Kind ausschaut. Er ist trotzdem urlieb und unser Kind. Und dann hat er das Licht angemacht und dann habe ich ihn wirklich gesehen und dann hat er ursüß ausgeschaut und hat gar keine große Nase gehabt. Und dann habe ich gedacht, oh, wir haben doch ein süßes Baby.
Hattest du da irgendwelche Befürchtungen?
Ich habe bei der Großen auch voll die Befürchtung gehabt, dass sie nicht süß ist, obwohl es eh wurscht ist, aber trotzdem freut man sich halt mehr, wenn man ein süßes Baby hat.
Ich glaube, die eigenen Eltern sehen das
nicht. Nein, eben nicht, weil da habe ich in dem Halbdunklen, wo er ganz anders ausgeschaut hat, habe ich ihn nicht süß gefunden. Da habe ich mir gedacht, ja, ist ja eh wurscht, wie er ausschaut. Ich denke
mal das oft bei anderen Kindern.
Ja gut, da andere finden sicher unsere auch nicht hübsch. Aber ich glaube, es findet auch nicht jeder sein Kind hübsch, wenn es nicht... Egal. Ich habe bei der Großen, wie sie klein war, auch urauf gedacht, boah, du bist süß, aber du schaust aus wie ein Alien.
Da, zu aber dem Zeitpunkt damals, also wenn du sie angeschaut hast, nicht, aber jetzt, wenn ich mir nachher so Babyfotos anschaue, denke ich schon. Also bei ihr war es extrem, weil sie hat ewig keine Haare gehabt, also sie war halt immer
ein Alien.
Immer voll glatzert, ja, sehr lange eigentlich.
Ja, voll. Obwohl sie ja Haare
gehabt und so.
Ich finde, das täuscht halt auch auf den Fotos, weil sie hatte ja Haare. Sie waren halt nur ganz hell und kurz. Ja. Auf jeden Fall, wie das Licht angegangen ist, ich finde ihn sehr süß. Und wir sind sehr glücklich. Wir wären auch sehr glücklich, wenn er nicht süß wäre. Und ja, dann warst du wieder weg. Und bis zum nächsten Tag schon mit der Großen kommen?
Ich glaube, ich war dann jeden Tag da, immer mit der...
Immer mit dem anderen?
Nein, immer mit der...
Ja, das schneiden wir raus.
Immer mit der Kleinen und manchmal einmal habe ich die... Deine Mama mitgenommen.
Und einmal mein Papa.
Na, die sind halt dann selber
gekommen. Genau. Und mein Bruder war da. Und das war so witzig, weil beim ersten Mal, weiß ich noch, da war ich ja 4 Tage drinnen und da konnte mich niemand besuchen. Da waren wirklich nur die Große und ich. Und da habe ich mir diese 4 Tage, wo ich nur mit der Kleinen war und auch allein im Zimmer, habe ich halt auch gar nichts gebraucht. Also ich hatte mein Handy und habe halt den Leuten Fotos geschickt und dass sie da ist und so. Aber an sich war ich halt voll in dieser Bubble. Und jetzt da, wo ich eigentlich noch zu dir gesagt habe, nein, ich brauche kein iPad, weil ich werde eh wieder voll im Babyfieber sein und nur ihn wollen. Und am selben, also ich habe in diesen, diesmal waren es 3 Tage, glaube ich, Krankenhaus, einfach eine ganze Serie durchgeschaut. Also ich hatte immer die Kopfhörer drin und habe halt was geschaut, weil es halt beim zweiten anders ist. Also es ist nicht mehr so voll so, oh mein Gott, da ist jetzt ein Neugeborenes, sondern man kennt es halt schon. Es ist anders. Es war auch wunderschön und ich war auch, er hat voll geweint am Anfang und ich habe gedacht, was ist denn da los, wieso weint er und oh Gott, und hoffentlich fehlt ihm nichts und so. Und dann hast du aber richtig gemerkt, wie er checkt, dass alles gut ist und dass er bei uns nicht weinen muss und dass wir uns gut kümmern. Und dann
kann mich noch erinnern, wie ich die Große abgeholt habe oder euch abgeholt habe, war das für mich mega schockierend.
Sie zu sehen.
Ja, die war so klein und dann haben wir sie in diesen Babysitz und dann haben die Gurte nicht einmal gescheit passt, oder? Einfach irgendwie rein. Ja. Die hat nur so einen einfachen Body angehabt, war nur so ein Znirtel. War sie nicht doch zarter als
er? Ja, sie war ein halbes Kilo weniger auf dieselbe Größe. Ja.
Und dann die erste Autofahrt war, das erzähle ich immer, 15 km/h irgendwie durch den Stadt bis nach Hause.
Und ich so, fahr nicht so schnell.
Und du sagst auch, fahr nicht so schnell.
Und diesmal war halt die erste Autofahrt, bin ich vorne gesessen, gell? Ich glaube, er hat geschlafen. Diesmal sind wir mit
arbeitenden Kindern und
zu viert im Auto.
Quer über die Autobahn.
Aber mittlerweile sitze ich auch hinten, weil im ersten Moment habe ich gar nicht, oh gut, das war auch nach der OP, da hätte ich da hinten gar nicht reinklettern können mit der Bauchnarbe. Mhm. Und also man muss sagen, wir wollen ja nur 2 Kinder und also schön war es nicht, dieser Kaiserschnitt. Es tut sau weh, der Stich ist nicht angenehm in Rücken und dann diese ganze Prozedur ist anstrengend und nicht angenehm und schon im Aufwachraum haben sie mir die Drogen angehängt, weil ich gesagt habe, boah, mir hilft, das Schmerzmittel bringt gar nichts.
Hast du lange Schmerzen gehabt eigentlich?
Dann war im Zimmer, habe ich dann nochmal gefragt, da haben sie schon gesagt, sie dürfen mir das gar nicht mehr geben, weil das ist Sucht, das ist so wie Oxy, also das macht süchtig. Sie geben mir ein anderes Schmerzmittel und ernsthaft, lasst es euch Schmerzmittel geben, weil es hat überhaupt keinen Sinn, da irgendwelche Schmerzen durchzuhalten. Sie haben Schmerzmittel, die nicht auf die Kinder gehen. Und es ist, die nächsten Wochen sind wirklich mit Nachwehen und Narbe. Und ich hatte wieder voll die Nachwehen, teilweise habe ich gar nicht gewusst, wie ich aufs Klo gehen soll, weil ich solche Schmerzen gehabt habe. Also schön ist es nicht. Aber übers Wochenbett rede ich ein anderes Mal noch mit einer Freundin. Ja, und jetzt, und wie war's? Wie ist jetzt zu viert? Das habe ich eh gleich schon gefragt bei der letzten. Wie war es diesmal, wieder reinzukommen und er ist da? Aber da warst du halt die ganze Zeit dabei, oder?
Was heißt wieder reinzukommen?
Na, nachdem du draußen warst und dann ihn am nächsten Tag zu sehen mit der Großen und ihn heimzunehmen. Da war es anders,
so, weil es nicht 4 Tage ja, weg warst. Ich war ja, erstens waren wir bei der Geburt dabei, das war schon was ganz was anderes. Mhm. Wir sind live dabei gesessen bei Bewusstsein. Und dann war ich ja jeden Tag da und habe ihn gehalten.
Ja.
Es war am Anfang schon ein bisschen, man muss sich daran gewöhnen, wie man halt die Kinder hält und so und sie den Kopf nicht halten. Das muss man schon ein bisschen aufpassen.
Das war auch für mich wieder schwierig. Ich finde das einfach das war schwierig, so lange her Neugeborene. Und, ja. Und man muss sagen,
sie sind einfach so klein auch. Also,
sie konnte ja mit 6 Wochen damals, hat sie schon einen recht stabilen Kopf gehabt. Das heißt, ja, diese 6 Wochen, wo du wirklich immer den Kopf stützen musst.
Griffe kennen, die angenehm sind.
Und dann war, also das eine, was ich noch erzählen will, da habe ich auch einen Blogpost, einen Instagram-Post geschrieben über dieses erste Bad, weil ich das immer noch so schlimm finde. Weil wir mussten da halt baden gehen, ungestillt, weil er vorher gewogen wurde. Die Hebamme hat halt dann gesagt, ja, ausziehen und dann macht man ihn halt nackig und wir haben ihn gewogen. Und dann ist eigentlich so der Zeitpunkt, dass du ihn eigentlich stillen könntest, weil du hast ja dann das Gewicht, das ist das ungestillte Gewicht. Und dann hat sie aber gleich gesagt. Und genau, es hat schon so begonnen, dass ich einen Auszug habe und er hat zu weinen begonnen und ich wollte ihn hoch, oder ich habe ihn hochgenommen und beruhigt. Und er hat sich natürlich auch beruhigt und dann hat sie gesagt, ja, was ich da mache. Und ich so, ja, ich beruhige ihn. Und sie so, ja, das wird aber nichts nutzen, weil er hat dann Hunger und er wird gleich wieder weinen. Und ich habe mich voll beeinflussen lassen und dann habe ich ihn halt wieder hingelegt und wir haben ihn gewogen und er hat halt geweint und dann haben wir mit dem Baden begonnen. Das habe ich, in Korneuburg hatten wir das gar nicht, dass wir zusammen baden. Da haben wir daheim einfach sie eines Tages gebadet, ganz ruhig, das war ganz friedlich und sie fand das voll schön, es hat alles passt. Und da war es halt so, sie hat, wir haben ihn halt gebadet und vom ersten Mal kannte ich auch das nicht, dass man badet, wenn der Bauchnabel noch dran ist und das noch nicht abgeheilt ist und so. Und da hat sie halt voll in die Badewanne und da ist Wasser über dem Bauchnabel, das war anscheinend egal und so. Und er hat halt voll geweint die ganze Zeit. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich finde das gerade so schrecklich. Und sie so, ja warum? Und ich so, ja, weil er weint. Und sie so, naja, daran müssen sie sich gewöhnen, dass er weint. Und ich gesagt, nein, sicher nicht, weil meine Tochter hat nie geweint. Und ja, man hätte ihn auch einfach vorher stillen können. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kotzt er. Und dann habe ich dann irgendwie so gesagt, ja, ich glaube, es passt jetzt. Ich heuer mal jetzt auf. Und dann habe ich ihn halt gleich eingewickelt und habe mich hingesetzt und habe ihn gestillt. Dann hat er sich halt gleich beruhigt. Und dann hat sie irgendwie noch so, ja, aber so wird ihm halt kalt, wenn ich ihn da jetzt mit dem nassen Handtuch stille und so, wo ich mir so denke, bitte. Weißt du, es war dann einfach nur so ein unnötiges Draufhauen, damit sie ja recht hat. Und ehrlich, Leute, mein Kind hat noch nie gestillt, noch nie gekotzt, wenn ich es in der Badewanne oder vor dem Baden oder irgendwo gestillt habe. Also ja, es war komplett schrecklich. Ich finde es komplett schrecklich, dass Hebammen Müttern das Gefühl geben, es ist normal, wenn ein Neugeborenes weint. Weil ja, es gibt Situationen, so wie Blut nehmen oder impfen oder was weiß ich, die halt unangenehm sind und wo euer Kind weinen wird, aber etwas wie Baden, was eigentlich was voll Schönes ist und die Kinder das eigentlich voll gern machen, so zu übergehen und zu sagen, nein, wurscht, der soll jetzt baden und wir warten jetzt nicht, bis er gestillt hat und fertig ist. Es war niemand im anderen Raum, oft bin ich da in den Raum gekommen und es waren drei andere Mütter, die gewartet haben aufs Wiegen und so, ja, dann verstehe ich es ja noch irgendwie, aber wir waren halt allein im Raum. Und es war einfach so eine unnötige Stresssituation, verstehe ich überhaupt nicht. Und er hat nie wieder geweint beim Baden seitdem oder beim Duschen oder beim Schwimmen. Er liebt Wasser und das zeigt einfach noch mehr, was das für eine Bullshit-Aktion war. Er hat mich extrem, also ich habe wirklich lange überlegt, ob ich nicht auch eine Beschwerde ans Krankenhaus schreibe, weil das halt einfach kein Umgang ist. Also wenn man so stumpf ist und überarbeitet ist, ja, dann braucht man halt eine Pause. Ich weiß das selber bei meinen Patienten. Dieses eine halbe Jahr, wo ich drüben war, muss ich sagen, ist es mir auch, glaube ich, nicht mehr passiert. Früher, wenn ich wirklich viel gearbeitet habe und lange Schichten hatte, habe ich gemerkt, dass ich den Patienten gegenüber unfair werde und ungeduldig werde. Und das ist aber einfach, weil man halt selber keinen Nerv mehr hat. Nicht, weil die Tiere schlimmer sind oder Kinder schlimmer sind oder irgendwas, sondern das liegt halt einfach an einem selbst und dann muss man halt einfach sagen, okay, ich brauche eine Pause, das hat jetzt keinen Sinn, weil ich werde meinem Patienten gegenüber unfair. Und ja, das wollte ich noch sagen, der Tobi, den habe ich schon weggeschickt, weil der Kleine muss jetzt, glaube ich, aufs Klo und wollte nicht ruhig und still sitzen. Und damit sagen wir tschüss. Tobi, sagst du auch noch was?
Tschüss.
Ciao.